Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Ja, hallo, herzlich willkommen zur Podcast-Folge 257 hier aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Das Gespräch der Korrespondenten heute ist Freitag, der 13. Mai, 15.06 Uhr. Jetzt wird dieser Podcast aufgezeichnet. Ja, war mal wieder eine ganz turbulente politische Woche. Mammutsitzung des Bundestages bis in den späten Abend, auf denen dann doch viele Entlastungsvorhaben der Ampel für die Bürger beschlossen worden sind. Vom einmaligen Kindergeldzuschuss bis hin zur Energiepreispauschale. Ja, das alles soll helfen, weil die Lebenshaltungskosten, die Energiekosten durch die Decke gehen. Inflation bleibt unverändert hoch, entzieht Kaufkraft, spült aber gleichzeitig eben auch mehr Geld in die Kassen von Bund, Länder und Gemeinden. Denn das gab es eben diese Woche auch, die Steuerschätzung. Und die hat Folgendes ergeben: 220 Milliarden soll es mehr geben für den Staat bis 2026. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, muss das Geld nicht auch ganz schnell wieder umverteilt werden? Und sind die beschlossenen Entlastungen überhaupt gerecht und ausreichend? Ja, und wie steht es dann überhaupt um die wirtschaftliche Zukunft, wenn Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sagt, eben unser Wohlstand, der wird im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine abnehmen. Am Mikrofon dieses Podcasts Jörg Münchenberg. Ich bin zuständig hier im Hauptstadtstudio für die Bereiche Finanzen, Wirtschaft, Energie und ebenfalls mit dabei.
Ja, zugehört hat Volker Fintermann. Hallo, ich grüße. Und ich bin zuständig für die Bereiche Wirtschafts- und Sozialpolitik und habe die Woche in einem ganz anderen Perspektive verfolgt. Ich war nämlich auf dem DGB-Bundeskongress, wo ja eine neue Bundesvorsitzende gewählt wurde, Yasmin Fahimi. Und da wurde das aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, nämlich was heißt das für Beschäftigte und Arbeitnehmer, was die Bundesregierung A da verabschiedet und was heißt das für die kommenden Lohnrunden, die ja anstehen. Wie geht man mit dieser Inflation um? Und das fand ich war auch eine ziemlich spannende Debatte oder eine mögliche Auseinandersetzung, die sich da angedeutet hat.
In der Tat, hoffentlich hören wir da gleich mehr. Mein Name ist Mischa Erhardt. Ich bin der Wirtschaftskorrespondent des Deutschlandfunks in Frankfurt und habe hier natürlich eher die ökonomischen Perspektiven, aber natürlich auch die Europäische Zentralbank und solche Fragen, die ja jetzt auch eine Rolle spielen.
Mischa, fangen wir trotzdem mit dir an. Du hast das ja auch beobachtet, was da im Bundestag diese Woche jetzt an Entlastung beschlossen worden ist. So aus deinem Blick, was fandst du da besonders wichtig, besonders einprägsam vielleicht?
Also was mich vielleicht vor allem verwundert hat, ist ein bisschen, dass man ja die Entfernungspauschale für Fernpendler, dass man die vorgezogen hat, weil ich mir in solchen Fragen, wo man ja sagt, man muss natürlich gezielt die Menschen unterstützen angesichts der hohen Preise und so weiter, wo man doch eigentlich weiß, Studien haben das ja auch nachgewiesen, dass diese Pendlerpauschale eigentlich überwiegend Autos nutzt oder Autofahrern dann eben auch nutzt, die schwere und relativ spritverbrauchende Fahrzeuge fahren. Und das hat mich dann schon ein bisschen verwundert, weil ich dachte, dass man angesichts dieser Krise sehr, sehr präzise sagt, wir müssen bestimmte Bevölkerungsgruppen unterstützen. Und das sind ja auch meistens aus meiner Sicht diejenigen, die weniger gut verdienen. Das hat mich ein bisschen verwundert, in der Tat.
Ich finde bei dem Ganzen ist eigentlich so ein bisschen auch, herrscht vor Prinzip Gießkanne. Man merkt natürlich da auch, da sitzen drei Parteien sozusagen mit am Tisch. Jeder tut natürlich auch was für sein Klientel. 9-Euro-Ticket ist noch nicht beschlossen, wird aber kommen. Gibt es ja auch viel Ärger, weil man sagt, das ist natürlich auch ein netter Gimmick, ein PR-Effekt. Also auch der Städtetag zum Beispiel war da ja überhaupt nicht begeistert. Aber ich finde schon auch, das ist ein bisschen Prinzip Gießkanne, wo jeder doch guckt, dass das eigene Klientel bedient wird.
Vielleicht sollte man ja auch grundsätzlich mal die Frage stellen, ist es überhaupt richtig, diese Entlastungen zum jetzigen Zeitpunkt zu machen? Wir haben hohe Inflationsraten, da wird eine Tendenz beschrieben, die, wenn sie das ganze Jahr anhält, natürlich schon erheblich sein wird für alle, die das betrifft, die einkaufen gehen müssen, ohne Frage. Aber auf der anderen Seite, finde ich schon, hat die Politik sehr früh reagiert und meinte, handeln zu müssen, nicht wissend, was da möglicherweise an Risiken überhaupt noch auf uns zukommt. Und du hast es ja schon erwähnt, Jörg, als der Finanzminister gestern seinen Kassensturz vorgelegt hat. Das klingt zwar nach einer netten Zahl, was da im Portemonnaie ist oder in seinem Haushalt perspektivisch noch drin ist, aber am Ende könnte das ganz schnell ein Nullsummenspiel, wenn nicht sogar ein Negativspiel sein.
Mhm. Vielleicht sollte man trotzdem
mal gucken. Und wenn wir schon bei der zeitlichen Achse sind, vielleicht darf ich kurz mich da einschalten. Was mich da auch ein bisschen verwundert hat, ist, dass man ja jetzt auch die Senkung der Energiesteuer auf den Weg gebracht hat. Das natürlich das Tanken an der Tankstelle beispielsweise dann billiger macht. Das ist alles schön und gut. Aber was ich mich da auch gefragt habe, ist, warum jetzt gerade? Man hat das natürlich vor langem schon auf den Weg gebracht. Das soll dann jetzt ab Juni kommen. Aber die Energiepreise auch an den Tankstellen, die sind ja wieder erheblich gesunken. Das heißt, da kommt eine Steuerentlastung, die sich wahrscheinlich viele gut leisten könnten eigentlich, also weil eben die Spritpreise wieder gesunken sind. Da frage ich mich auch so ein bisschen nach der zeitlichen Abfolge. Ich habe natürlich nicht so gut wie ihr die Einblicke in Berlin und wie da Entscheidungsprozesse vonstatten gehen. Aber das ist so etwas, wo ich auch ein bisschen verwundert manchmal dastehe.
Ohnehin wird man die Frage stellen müssen, gerade in dem Bereich, ob es da nicht ganz schnell auch zu Mitnahmeeffekten kommt. Also beispielsweise, dass die Preise vorher künstlich noch ein bisschen in die Höhe getrieben werden, damit, wenn die staatlich angeordnete Absenkung kommt, das Geschäft sich für die Händler am Ende doch noch doppelt und dreifach lohnt.
Aber da sind wir natürlich wieder bei der Frage, wer bedient da welches Klientel? 9-Euro-Ticket hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Da gibt es ja schon die Sorge, dass wir dann, wenn das kommt jetzt für 3 Monate, dass die Züge werden wahnsinnig voll werden, die nah- und Regionalzüge. Es gibt ja in Berlin eine große Debatte, ob man vielleicht dann die Fahrräder verbietet, damit das nicht noch alles viel schlimmer wird. Wie gesagt, die Grünen sehen das ganz anders. Die sagen, das kann vielleicht auch so ein Mitnahmeeffekt werden. Das heißt, wenn Leute eben jetzt auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, dann bleiben sie vielleicht auch dabei. Ich muss sagen, ich bin da eigentlich auch eher ein bisschen skeptisch. Also ob das dann wirklich, ob das nicht einfach verpuffen wird am Ende, dass dann nach 3 Monaten, wenn das wieder rum ist und die Tickets wieder teurer werden. Und die Länder sagen ja sowieso auch, das ist ja alles eigentlich, was der Bund da zahlen will an 2,5 Milliarden Euro. Das reicht nicht, da brauchen wir mehr Geld. Das ist ja noch ein bisschen offen auch. Aber dass das Ganze eben doch auch ganz schnell wieder verpuffen könnte.
Ja, und ich bin in einer anderen Hinsicht auch noch skeptisch. Es ist die Ferienzeit, in der das passiert. Also die meisten Leute müssen nicht wirklich zur Arbeit. Natürlich müssen viele Menschen weiterhin zur Arbeit, aber nicht mehr so viel wie außerhalb der Ferienzeit. Und nach allem, was ich so gelesen und gehört habe, geht es ganz stark darum, dass das ein Ticket ist, das vor allen Dingen touristisch genutzt wird für die Ausflügler. Also dass es an den Wochenenden wirklich super volle Züge geben könnte oder alle, die in Urlaub fahren wollen. Aber die eigentliche Klientel, die man damit erreichen wollte, die Berufspendler, die werden ja gar nicht zwingend erreicht oder nur zum geringen Teil erreicht. Insofern ist das vielleicht für die Autofahrer alles am Ende deutlich günstiger als dann doch das 9-Euro-Ticket für die Menschen, die zumindest beruflich darauf angewiesen sind.
Die Frage ist,
ich habe gestern zufällig einen Volkswirt getroffen, entschuldige, dass ich da eingrätsche, einen Volkswirt getroffen, den ich sonst zu anderen Fragen treffe, und wir haben uns noch ein bisschen unterhalten, und der fragte dann auch, also anhand dieses 9-Euro-Tickets und jetzt die Schwierigkeiten, die man da sieht, die da praktisch entstehen, wo wir uns so ein bisschen die Frage gestellt haben oder er sie dann eben auch an mich gestellt hat, ob ich da was wüsste, warum das nicht vorher besser geplant wird. Solche Schwierigkeiten sind ja auch eigentlich absehbar, wenn ich so etwas entscheide oder nicht. Also ich wundere mich da ein bisschen, oder haben wir uns beide gewundert. Ich rede ja häufig mit solchen Leuten hier, und manchmal redet man eben nebenbei dann eben auch über andere Dinge als über das, was man jetzt fachlich da irgendwie austauschen will. Da haben wir uns in der Tat auch ein bisschen verwundert, dass das dann plötzlich so entsteht und dann diese Schwierigkeiten da sind.
Aber Michael, ich glaube, da hat das Jörg vorhin schon ganz gut darauf hingewiesen. Da gibt es eine gewisse Koalitionsdynamik. Es war relativ früh klar, dass es Entlastungen geben soll für die Bürger, weil der Inflationsdruck ja natürlich nicht wegzuleugnen ist. Und dann spielt natürlich auch eine Rolle, dass in dieser Dreierkonstellation der Ampel natürlich sämtliche Interessen am Tisch mit bedient werden müssen. Und es war klar, dass eben nicht nur die Autofahrer bedient werden können, sondern eben auch die, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, worauf ja die Grünen explizit gedrängt haben. Und dass es am Ende dann so, ich sag mal, relativ unausgegorene Konstruktionen gibt, das liegt in der Eile der Geschichte. Das Ganze wurde ja recht schnell beschlossen für diese Koalition, der man in anderen Fragen vorwirft, dass sie recht lange braucht.
Mich würde mal interessieren, wie ihr das auch seht mit dem, ich sag mal so, diesem sozialen Bereich dieser Entlastungen. Es soll ja trotzdem gerade Kinder aus ärmeren Familien, da gibt es einen 20-Euro Sofortzuschlag vorgesehen. Es gibt ja diesen Kindergeldzuschlag, auch nochmal 100. Der muss natürlich mit dem Kinderfreibetrag verrechnet werden. Es gibt auch die Einmalzahlung an Hartz-IV-Empfänger, 200 Euro. Da gab es und gibt es ja jetzt auch schon Kritik, nicht zuletzt von den Sozialverbänden, die sagen, naja, okay, 20 Euro pro Kind, was nützt mir das, wenn die Preise gerade für Lebenshaltungskosten oder auch für Energie im Augenblick durch die Decke gehen?
Da muss man, glaube ich, die Kritik der Sozialverbände voll und ganz teilen. Die Inflationsentwicklung trifft natürlich im Wesentlichen und am stärksten Leute in unteren Gehaltsgruppen oder die auch auf Sozialausgaben angewiesen sind, am stärksten, weil die setzen sämtliches Geld in den unmittelbaren Konsum um. Und wenn die Preise entsprechend steigen, macht sich das natürlich bemerkbar. Insofern sind da die Wirkungen längst nicht so, wie sie für besser Verbindete sich darstellen, wo das normale Einkaufen überhaupt nicht so ins Portemonnaie fällt wie für diese Menschen. Insofern gibt es da ein Ungleichgewicht, aber das liegt nun mal am Prinzip der Gießkanne. Da gibt es schwer, oder es ist, glaube ich, schwer, da eine Verteilungsgerechtigkeit herzustellen. Man hätte dann die Sätze für die betroffenen Gruppen noch deutlich stärker anheben müssen, aber dann steht natürlich auch ein Christian Lindner da und schaut aufs Geld und sagt, so viel kann ich in dem Moment auch nicht dafür aufwenden. Ich weiß ja nicht, was noch alles auf uns zukommt.
Aber dann sind wir uns ja wahrscheinlich einig, dass die Gießkanne im Zweifel nicht das richtige Werkzeug im Moment ist, oder?
Ja, eigentlich schon. Aber wie gesagt, dann sind wir wieder bei dem anderen Punkt, den Volker meinte. Am Ende geht es darum, es ist nun mal eine Dreierkoalition, wo ja immer mühsam austariert werden muss, dass eben doch irgendwie alle sozusagen gesichtswahrend nach außen dann auch dastehen, dass jeder was vorweisen kann für sein eigenes Klientel. Und da geht es natürlich weiter. Gerade die FDP wird natürlich, also die war ja sehr stark dafür, dass eben diese Energiesteuer gesenkt wird. Da wollte man natürlich auch den Spediteuren was Gutes tun. Also da, die will natürlich auch, dass der Mittelstand profitiert von diesem Gesamtpaket. Also insofern wird es da schwierig, dass man sich da nur, glaube ich, verständigen kann, dass man sagt, okay, wir gucken jetzt nur auf die wirklich Bedürftigen, was ja zum Beispiel auch viele Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass man sagt, man müsste eigentlich viel punktgenauer schauen und viel punktgenauer helfen, weil da hätte man den größten Nutzen. Die anderen, auch wenn es uns allen natürlich wehtut, im Augenblick mit der hohen Inflation, die anderen können das eigentlich ganz gut tragen und wegstecken.
Ich habe schon erzählt, dass ich zu Beginn dieser Woche auf dem DGB-Bundeskongress war, wo ja eine neue Vorsitzende gewählt wurde, Jasmin Fahimi. Und bei den Gewerkschaften spielt das Thema natürlich auch eine große Rolle, auch mit Blick auf die bevorstehenden Lohnrunden. Und da war die Botschaft auch schon, dass natürlich mit Blick auf die hohe Inflation der Staat in die Pflicht genommen werden soll. Er kann für die Entlastungspakete sorgen, die die Bürger so entlasten, dass auf der anderen Seite die Lohnforderungen nicht so zentral ins Visier spielen. Vielleicht hören wir das mal rein. Ich habe da einen O-Ton mitgebracht aus Ihrer Grundsatzrede.
Wir wissen nämlich eins, richtig gefährlich wird es, wenn Inflation und fehlendes Wachstum zusammentreffen. Dann sind wir mittendrin in einer Deflation und dann wird unsere Wirtschaftskraft an die Wand gefahren und deswegen muss jetzt investiert werden. Und wir lassen auch uns diesen Unsinn einer Lohnpreisspirale wegen der grassierenden Inflation nicht aufquatschen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Inflation in diesem Land, die gibt es nicht wegen der Lohnentwicklung. Diese Inflation ist Ergebnis unverschämter Spekulationen, Wetten auf Finanzmärkten, wie beispielsweise beim Öl. Und sie ist Ergebnis gestörter Lieferketten und verknappter Rohstoffe. Wer jetzt Lohnzurückhaltung verlangt, der will in Wahrheit nichts anderes, als die Krisenbewältigung allein auf dem Rücken der Beschäftigten abzuladen. Und das werden wir nicht mitmachen. Viel Erfolg für eure Tarifverhandlungen.
Also das war ja eine ziemlich klare Ansage. Aber Mischa, den Punkt, den sie in der Mitte ziemlich stark gemacht hat mit Inflation und Spekulation, den würde ich gerne mal nach Frankfurt weitergeben. Was sind denn da deine Beobachtungen, was das spekulative Moment bei all unserem Inflationsgeschehen im Moment ausmacht?
Also wir haben es in einigen Bereichen ziemlich stark, so habe ich den Eindruck, wenn wir zum Beispiel auf die Ölpreise schauen, da an den Börsen, an den Rohstoffbörsen dieser Welt, die sind natürlich förmlich explodiert, sofort nach Kriegsbeginn, weil man eben gesagt hat, Russland fällt als Lieferant aus. Das hat sich dann aber, muss man sagen, innerhalb von wenigen Wochen wieder beruhigt. Wir haben eine ähnliche Situation auch beim Weizenpreis. Der ist auch explodiert, weil die Ukraine und Russland erhebliche Teile der weltweiten Weizenexporte stemmen. Da sind die Preise auch explodiert, die sind aber schon länger am Steigen. Das heißt, da haben wir schon Bewegungen, die sehr, sehr stark auf Spekulation auch zurückzuführen sind, weil eben an diesen Börsen die Zukunft gehandelt wird. Man hat ja nicht mit Kriegsausbruch plötzlich weniger Öl zur Verfügung, sondern da wird ja immer auf die Zukunft geschaut. Und wenn wir dann natürlich schauen, das ist eine ganz andere Art der Spekulation, das darf man wahrscheinlich nicht so nennen, aber wir haben natürlich schon auch das Problem hierzulande, wenn wir auf die Ölpreise schauen und die Benzinpreise dann letztendlich an der Tankstelle, dass da ja auch die Wettbewerbshüter hierzulande von einem Oligopol sprechen. Und man sieht ganz deutlich, dass die Ölpreise 2-3 Wochen nach Kriegsbeginn auch schon wieder relativ normal wie vor Kriegsbeginn sich eingependelt hatten. Und da haben wir aber an den Tankstellen noch kaum Bewegung nach unten gesehen. Das heißt, das wird da auch noch weitergeführt von den Mineralölgesellschaften. Und da ist der Wettbewerb, würde ich mal sagen, nur, mit vielen Schwierigkeiten am Laufen.
Ja, also wir hatten aber nicht, in Berlin einen Minister, der das spekulative Moment einfangen wollte, Jörg. Also ich meine, Robert Habeck hat sich ja wirklich offensiv hingestellt und hat gesagt, das ist ein Thema, über das wir reden müssen. Und diese Übergewinne, die da einkassiert werden seitens Unternehmen, die muss man auf irgendeine Weise auch wieder staatlicherseits einkassieren, bis ihn der Finanzminister offenbar ausgebremst hat, oder?
Na gut, ich meine, es gibt ja schon noch die Bemühungen, dass man sich das nochmal genauer anschaut. Wir haben ja auch diese Vergleichsportale beim Benzinpreis, wo man ja nochmal, wo auch sozusagen der Autofahrer ja auch aktiv aufgerufen wird, dass er eben genauer hinschaut, wo ist der Sprit ein bisschen günstiger, um da mögliche Preisabsprachen auch zu unterlaufen. Aber insgesamt muss man sagen, sind da bislang eigentlich alle Versuche und alle Vorwürfe auch in Richtung Mineralölwirtschaft sind da doch irgendwie abgeprallt, haben da kaum Wirkung gezeigt, weil diesen Effekt haben wir eben weiterhin nach wie vor, dass die Spritpreise trotz der fallenden Ölpreise weiter hoch sind. Und man muss vielleicht Christian Lindner an der Stelle auch ein bisschen verteidigen. Wir haben ja schon vorhin das mal anklingen lassen mit den Steuereinnahmen. Das sieht natürlich jetzt erstmal ziemlich rosig aus. 220 Milliarden bis zum Jahr 2026. Da werden natürlich auch die Begehrlichkeiten jetzt innerhalb der Koalition ja eher wachsen, wenn Sie solche Zahlen hören. Also pro Jahr eben gut 44 Milliarden für Bund, Länder und Kommunen mehr. Da werden sicherlich Forderungen noch weiter wachsen. Also ich erinnere mich an einen Arbeitsminister Heil, der auch jetzt im Bundestag gesagt hat, wir haben das natürlich stetig im Blick und müssen da nochmal notfalls nachjustieren. Aber Christian Lindner sagt zum Beispiel schon, er will an der hohen Inflation nicht mitverdienen. Und deswegen sagt er ja auch zum Beispiel, müssen wir nicht mit der kalten Progression da wirklich mal rangehen. Es gibt im Herbst diesen Bericht zur kalten Progression. Und dann würde der Liberale, der FDP-Minister, ja da auch gerne rangehen. Ich frage mich halt nur, ob da zum Beispiel SPD und Grüne wirklich auch Interesse dran haben. Weil billig wird das dann auch nicht. Da ist man mutmaßlich dann ganz schnell bei zweistelligen Milliardenbeträgen, wenn man zum Beispiel beim Tarif dann eben da mal rangeht.
Und das wären ja sicherlich jetzt keine riesigen Milliardenbeträge, die zu holen wären, sondern es geht ja nur um die Steigerungsraten in der Steuerprogression. Ein ganz anderes Thema, Michael, da schaue ich jetzt nochmal zu dir, ist ja die Frage, die Europäische Zentralbank und die Zinspolitik. Wir haben ja hier seit Jahren es mit einer Niedrigzinspolitik zu tun, mit Minuszinsen, auch mit Kosten für Guthaben auf den Konten. Ist denn da allmählich dem USA-Beispiel folgend auch in Europa eine Wende in Sicht, dass man sagen könnte, es kommt zumindest von der Zinsfront her auch zu einer relativen Entlastung, die die Inflationsrate vielleicht auch wieder ein bisschen drückt?
Das war in der Tat eines der größeren Themen hier in Frankfurt. Da hat auch Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, eben eine Rede gehalten und zu unserer Aufgabe hier in Frankfurt als Wirtschaftskorrespondenten gehört eben auch, da genau hinzuhören oder diese Reden dann genau durchzulesen, weil oft sind es Nuancen und Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen. Und da war es eben, dass Frau Lagarde gesagt hat, diese Woche hat sie nochmal unterstrichen, dass die Zinswende schon einige Wochen oder wenige Wochen nach dem Auslaufen der Aufkaufprogramme für Anleihen kommen könnte. Und da muss man vergleichen mit dem, was sie noch im April gesagt hat. Da hieß es nämlich, irgendwann im dritten Quartal werden wir die Zinsen möglicherweise erhöhen. Das könnte früh sein, das könnte spät sein. Das Quartal hat 3 Monate, das war damals ihre Antwort.
Ich gehe mal dazwischen, das hört sich doch immer noch sehr vorsichtig an, nach dem Motto, erst müssen wir noch die Südländer retten und deren Finanzierungsprobleme und dann können wir uns über die Inflation mal Gedanken machen, um es mal böse zu formulieren.
Also dazu 2 Punkte. Das eine ist, ich glaube ziemlich genau am 21. Juli, da ist wieder so eine Ratssitzung, da wird das erste Mal an der Zinsschraube gedreht, davon gehen die meisten jetzt aus. Und wenn so eine Chefin der Europäischen Zentralbank das andeutet, dann ist das genau die Vorbereitung der Märkte, dass sie nicht zu überrascht sind. Damit können wir, glaube ich, rechnen. Aber auf der anderen Seite gebe ich dir vollkommen recht. Die Europäische Zentralbank ist natürlich auch deswegen so zögerlich, weil sie gerade mit den Südländern und der hohen Verschuldung, aber jetzt auch die Nordländer sind jetzt auch höher verschuldet durch die Pandemiekosten, natürlich mit Zinserhöhungen die Staaten in Schwierigkeiten bringen kann. Und da hatten wir ja auch Krisen in der Vergangenheit, das dann zu Staatsschuldenkrisen geführt hat. Wenn ein Staat seinen Schuldendienst nicht mehr leisten kann. Wir hatten das natürlich am Beispiel Griechenlands. Also diese Gefahr ist gegeben. Die EZB dürfte das eigentlich offiziell formal nicht interessieren, aber naja, ich sag mal, sie schauen da schon drauf, weil sie natürlich auch den Euro-Raum nicht gefährden wollen. Das spielt eine Rolle, ja.
Die EZB ist ja eigentlich im Gegensatz zu FED ja vor allem der Stabilität der Geld also das Geldwert ist ja verpflichtet, also hat ja nicht jetzt eher gesamtwirtschaftliche Folgen, sollte sie im Blick haben. Du sprichst ja mit vielen Analysten auch und triffst da eine Menge Leute in Frankfurt. Wie ist denn da die Einschätzung? Handelt die EZB nicht doch deutlich zu spät? Wie gesagt, auch in Europa gehen ja die Inflationszahlen durch die Decke. Die FED hat ja doch eher früher jetzt die Zinswende eingeleitet. Also kommt es nicht trotzdem zu spät? Und was ist denn überhaupt die Wirkung? Also wird man es mit einer rigideren Zinspolitik auch schaffen, die Inflation wieder bald einzufangen?
Also zum einen Punkt, da sind sich die meisten Volkswirte, Ökonomen oder auch Analysten relativ einig. Die Zinswende, die kommt jetzt zu einem ziemlich späten Zeitpunkt. Die hätte eigentlich schon in den letzten Jahren irgendwann passieren können oder vielleicht auch sollen. Da muss man aber trotzdem in Klammern dahinter sagen, dass die Zinsen auch relativ niedrig zu der Zeit waren. Das heißt, da hat man eher das gegenteilige Problem gehabt, dass man die Inflation die Inflation war niedrig. Und die wollte man eben hochtreiben, indem man gesagt hat, wir müssen diese lockere Geldpolitik weiterfahren. Also es kommt ziemlich spät. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, dass so viel Unsicherheit, glaube ich, durch den Ukraine-Krieg gekommen ist, und das sagen eben auch die meisten Volkswirte, dass die EZB vielleicht gar nicht so schlecht beraten war, jetzt zumindest am Anfang des Jahres zu sagen, wir warten jetzt erstmal ein bisschen ab, wie sich das entwickelt, denn man konnte auch nicht genau absehen, wo jetzt die Energiepreise hingehen. Das hängt immer davon ab, wie lang so ein Krieg dann eben läuft. Das wusste man am Anfang natürlich überhaupt nicht. Also so gesehen kann man da auch sagen, dass die EZB da zu Recht vielleicht ein bisschen abgewartet hat.
Aber wenn ich dir
wie
so
weit
zuhöre,
das überhaupt helfen kann?
Wenn ich dir so zuhöre, ja, habe ich doch den Eindruck, dass die EZB auch ein gutes Stück weit in der Klemme steht. Auf der einen Seite ist sie nach wie vor auf die Niedrigzinspolitik angewiesen. Du hast es selbst gesagt, die Verschuldung vieler Staaten ist natürlich jetzt auch durch die Corona-Krise nochmals enorm gestiegen. Und wenn die jetzt alle erhebliche Zins- und Schuldendienste zu bedienen hätten, wird das die Situation nicht verbessern. Und auf der anderen Seite müsste sie ja eigentlich etwas Entschiedeneres tun, um gegen die Inflation vorzugehen. Aber so wie ich das sage, ist der Spielraum letztlich beschränkt. Das wird sich alles in minimalen Schritten bewegen, um eben das Pendel nicht zu sehr in die eine oder andere Richtung ausschlagen zu lassen.
Das sehe ich auch so, und ich glaube, das sehen auch die meisten Volkswirte, die das beobachten, so. Wir haben jetzt aber nicht nur das Problem übrigens, das müssen wir auch mitdenken, dass die Staaten hochverschuldet sind und die Probleme mit steigenden Zinsen kriegen könnten, sondern wir haben auch das Problem, dass wenn die Zinsen hochgehen, natürlich die Wirtschaft abgewürgt werden kann im Euroraum. Und die ist ohnehin schon mit diesen großen Problemen am Kämpfen, die wir im Moment haben. Die Lieferketten funktionieren nicht, das heißt, es ist gar nicht genug Material, Rohstoffe, Vorprodukte sind gar nicht vorhanden, mit denen man arbeiten könnte. Und wenn jetzt die Zinsen noch steigen, dann werden Investitionen schwieriger und so weiter und so fort. Also das heißt, je höher die Zinsen steigen, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Und übrigens hat das Jerome Powell, der Fed-Chef, also in Amerika der Notenbank-Chef, hat das diese Woche unterstrichen. Der hat nämlich gesagt, wir werden gegen die Inflation angehen. Das werden wir entschieden tun und das wird Schmerzen verursachen. Und damit sagt er, gut, wir werden die Inflation bekämpfen, nehmen dann aber rezessive Tendenzen in Kauf. Und ich glaube, das ist die Zwickmühle, in der die EZB auch steckt. Nicht nur die Staaten, auf die sie eigentlich gar nicht schauen sollte formal, sondern vor allem auch die Wirtschaft im Euroraum. Denn die kann natürlich dann auch wieder die Geldwertstabilität gefährden.
Volker, ich würde ganz gerne nochmal tatsächlich auf den O-Ton auch eingehen, den wir vorhin da gehört haben vom DGB-Kongress. Die Gewerkschaften weisen das ja von sich, das Szenario einer Lohnpreisspirale, also dass man sich eben da gegenseitig nach oben schraubt, weil die Gewerkschaften hohe Lohnforderungen stellen, um eben den Kaufkraftverlust ihres Klientels wieder auszugleichen. Ich stelle mir aber schon die Frage, wie realistisch, wie bedrohlich ist dieses Szenario, denn auch die Gewerkschaften müssen ja ihr Klientel bedienen. Wir haben jetzt Tarifverhandlungen, also was rollt denn da quasi auch auf die Politik zu, denn da hat sie ja überhaupt keinen Einfluss drauf, das kann sie nur zur Kenntnis nehmen.
Ja, die spannende Frage wird natürlich schon, und wenn man von der Lohnpreisspirale spricht, wird es eine Spirale oder bleibt es eine Einmalforderung? Also wie wird die Entwicklung in den kommenden Jahren aussehen? Das, was wir als Lohnpreisspirale beschreiben, ist eine Entwicklung der 70er Jahre, wo das mehrere aufeinanderfolgende Jahre waren, die eine gewisse Dynamik erzeugt haben, auch in den Lohnforderungen. Jetzt haben wir es mit einer erstmaligen hohen Forderung zu tun, mit der wir seit Jahrzehnten nicht mehr konfrontiert werden, aber das ist ist natürlich erstmal eine Reaktion auf die tatsächliche Inflations- und Preisentwicklung, denen sich die Verbraucher gegenübersehen. Und die Botschaft auf dem Gewerkschaftskongress war natürlich schon auch die, je mehr der Staat auf der einen Seite für Entlastungen tut, umso weniger hoch müssen unsere Lohnforderungen ausfallen. Und wir wissen alle, wenn jetzt die IG Metall 8,2% fordert, da steht am Ende irgendein Kompromiss wahrscheinlich in der Mitte. Also das, was gefordert wird, ist ja selten das, was am Ende dann auch als Verhandlungsergebnis steht. Zumindest geben das die momentanen Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften nicht her. Insofern finde ich, muss man da ganz nüchtern abwarten. Man muss das jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen. Als unmittelbare Reaktion auf die hohe Preisentwicklung spielt das natürlich eine gerechtfertigte Rolle oder ist zu rechtfertigen. Es muss den Inflationsausgleich geben, wenn es zu keinen Reallohnverlusten kommen soll, auch weil die private Nachfrage ja in den vergangenen Corona-Jahren einen ganz wichtigen stabilisierenden Faktor zum Gelingen der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland hatte, viel stärker als andere Faktoren. Und die Gewerkschaften haben auch gesagt, je mehr der Staat auf der anderen Seite für Entlastungen tut, umso geringer können gegebenenfalls auch die tatsächlichen Lohnforderungen ausfallen. Die IG Chemie beispielsweise, die ja immer da als sehr kompromissbereit geht, die sagt ja, sie hat es jetzt im Moment mit einer Einmalzahlung erstmal abgefedert und will dann quasi die tatsächliche Inflationsentwicklung erst zum Jahresende beurteilen. Also insofern glaube ich, ist da noch nichts in Stein gemeißelt und von der Spirale, glaube ich, kann man noch gar nicht sprechen.
Wobei die Frage ja schon sein wird. Also
ich möchte da in einem Punkt nochmal zustimmen oder ich würde es nochmal in einem Punkt ergänzen. Also wenn wir jetzt von der aktuellen Lage erstmal ausgehen, wir hatten im vierten Quartal letzten Jahres, hatten wir Lohnsteigerungen im Durchschnitt von 1,6%. Also das ist wirklich nicht der Rede wert eigentlich, wenn wir uns die Inflation damals schon angeguckt haben. Die lag ja bei etwas über 3%. Zum anderen muss man auch ein bisschen aufpassen, finde ich, mit diesem Schlagwort Lohnpreisspirale. Das ist erstmal ein Begriff aus der ökonomischen Theorie. Wie das genau funktioniert, das kann man zwar abschätzen und man kann da Modelle machen, man kann auch in die Vergangenheit schauen, aber ob das dann genauso kommt, das ist ganz ungewiss. Und da muss man doch erstmal auch schauen, was überhaupt an Lohnentscheidungen dann wirklich fällt am Ende nach so einer Tarifauseinandersetzung. Denn die IG Metall hat ja jetzt die 8,2% zwar gefordert, aber was dann am Ende rauskommt, das ist ja gar nicht ausgemachte Sache, vor allem vor dem Hintergrund der Unsicherheiten. Ne?
Wir haben vorhin schon über Dilemma gesprochen, zum Beispiel die Europäische Zentralbank, die ja abwägen muss, einerseits, dass sie nicht überzieht, wenn sie jetzt die Zinsen anhebt, auf der anderen Seite, dass sie die Konjunktur abwirkt, auf der anderen Seite muss sie ja Inflation bekämpfen. Ich finde, so ein Dilemma gibt es ja irgendwie auch für die Politik, weil die Politik muss ja auch irgendwie abwägen. Auf der einen Seite, Christian Lindner, der Finanzminister, spricht immer von so Stoßdämpfern, dass man natürlich jetzt versucht, irgendwie die Preissteigerung so ein bisschen abzupuffern. Aber natürlich auf der anderen Seite ist auch eigentlich allen klar, man kann nicht gegen Entwicklungen, die ja nicht nur in Deutschland gerade passieren, sondern eben wirklich global, das sind ja globale Trends, die wir haben mit den massiven Preissteigerungen, mit den Verwerfungen auch auf den Rohstoffmärkten, kann Politik ja nicht dauerhaft gegen ankämpfen, sprich die ganze Zeit gegen subventionieren. Und da sind wir vielleicht so bei dem letzten Punkt, aber der ja eigentlich schon auch viele umtreibt, ne? Dieser drohende Wohlstandsverlust, den er, wo er sagt, Robert Habeck zum Beispiel, den werden wir haben, den haben wir jetzt schon zum Teil. Und Politik kann am Ende eben das nicht alles ausgleichen, sondern die Menschen müssen das auch ein Stück weit akzeptieren. Also sind wir schon mittendrin faktisch oder ist eben doch noch der Versuch wenigstens, dass man sagt, okay, diejenigen, die eben wirklich am wenigsten Geld haben, da versuchen wir wirklich jetzt nochmal punktgenau denen zu helfen. Also wo laufen wir da hin, zumal wenn ja vielleicht noch die Lage sich jetzt deutlich verschlechtert, wenn Russland vielleicht doch den Gashahn abdreht, wenn wir in eine Rezession rutschen, kann ja alles noch passieren.
Ich finde, da muss man ja auch der Politik zugutehalten, dass das in so einer Situation alles erstmal nur Projektionen sind. Also vorsichtige Annahmen, wie sich die Szenarien weiterentwickeln können. Selbst die Wirtschaftsprognosen sind ja im Moment alle noch verhalten positiv. Da gibt es doch keine, die wirklich von dem Beginn einer Rezession sprechen würde. Davon kann auch weit und breit keine Rede sein. Aber dass man in so einer Situation, wo völlig ungewiss ist, was in der Ukraine passiert, was Putin noch alles umtreibt und was dann die nächsten strategischen Ziele sein könnten mit der Gasversorgung und allem, was da möglicherweise noch auf uns zukommt, das ist ja quasi wie der Blick in eine Kristallkugel. Da kann man ja alles andere als eine sichere Prognose machen, sondern man muss so ein bisschen aus dem Hier und Jetzt entscheiden, was können dann die nächsten Schritte sein. Und das macht es in der Situation finde ich auch für die Politik extrem schwierig, weil es da einfach viel zu viele Unwägbarkeiten gibt. Und wir kommen ja aus einer Situation heraus, wo wir dachten, oh, jetzt haben wir endlich diese verfluchte Pandemie überwunden, jetzt geht es endlich auch wieder aufwärts, mehr Freiheiten im Land, neue Beweglichkeiten. Und schon haben wir den Krieg vor der Haustür, der alles andere als nur ein lokaler, regionaler Krieg ist. Und ich glaube, da steht auch die Politik tatsächlich vor enormen Schwierigkeiten und versucht sich ranzutasten. Anders kann man das doch, glaube ich, gar nicht beschreiben.
Das glaube ich schon. Und ich habe ja jetzt auch gelernt, dass erstens innerhalb einer Koalition immer irgendwo ein Ausgleich gefunden werden muss und zweitens die Prozesse relativ langsam laufen. In einem kleinen Punkt möchte ich dir eigentlich widersprechen. Wenn du sagst, keine Rezession weit und breit, wenn wir auf das letzte Quartal im letzten Jahr schauen und auf das erste in diesem Jahr, dann hatten wir ein minimales Wachstum, 0,1, 0,2%. Das heißt, da sind wir quasi der Rezession mal gerade so von der Schippe gesprungen. Und wir haben ja nicht nur den Ukraine-Krieg, sondern wir haben auch die Lieferkettenprobleme, vor allem in China, wo die Lockdowns dazu führen, dass der Hafen Shanghai zum Beispiel gesperrt ist und solche Dinge. Wir haben die Unsicherheit auch der Konsumenten aufgrund der hohen Inflation. Das sind schon dunkle Wolken, finde ich, am Horizont. Ich will jetzt nicht schwarz malen, vor allem nicht am Schluss eines solchen Gesprächs, aber ich glaube schon, da sind so viele Risiken im Moment drin, dass wir davon ausgehen können, dass wir Probleme kriegen werden. Wie stark die sind, wissen wir nicht. Und da bin ich dann schon eindeutig der Meinung, dass wir genau auf die gucken müssen, die es am härtesten trifft. Und das hatten wir schon eingangs, Volker, du hast es, glaube ich, gesagt, Jörg, du auch. Mit Recht müssen wir dann darauf schauen, auf diejenigen, die relativ wenig verdienen, weil es die am härtesten trifft. Und die muss man dann schon irgendwie, glaube ich, unterstützen, damit sie auch durch diese schweren Zeiten dann kommen können.
Ich würde gerne noch ganz kurz noch einen Punkt machen, weil ich den tatsächlich interessant finde. Mischa, du hast es auch nochmal gerade erwähnt mit China. Ich glaube, wir gucken natürlich gerade sehr stark auf Ukraine, auch völlig zu Recht natürlich, auf die ganzen Folgen, die das impliziert, von denen wir ja unmittelbar betroffen sind. Aber der DIHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, hat jetzt nochmal eine Umfrage veröffentlicht und die sind ja eigentlich immer sehr interessant, weil die eben so sehr breit gefächert sind. Und da in einer ganz aktuellen Umfrage hat jetzt die Hälfte der ansässigen deutschen Unternehmen in China gesagt, wegen dieses strikten Lockdowns in China sehen sie sich gezwungen, ihre Standorte kritisch zu überdenken. Und jedes 8 Unternehmen erwägt sogar, das Land zugunsten eines anderen Standorts näher an Europa zu verlassen. Also das heißt, wir haben da auch eine globale Verschiebung, die sich natürlich auch mittel- bis langfristig auswirken wird auf Produktionskosten. Auch das wird natürlich die Preise nach oben treiben, wenn man eben nicht mehr günstig in China produzieren kann, wenn vielleicht auch ein Markt da ein Stück weit verloren geht. Also vielleicht sind wir dann doch wieder auch ein Stück weit bei diesem Wohlstandsverlust, der eben nicht nur entsteht durch diese hohen Preise, die wir alle im Augenblick erleiden und aushalten müssen, sondern eben auch, weil sich global unglaublich viel verschiebt und die Auswirkungen da noch gar nicht absehbar sind.
Und ich würde an dieser Stelle zumindest der regierenden Ampelkoalition dann doch zugute halten, dass sie sich über all diese Fragen, die du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, Mischa, also wie reagiert man auf solche Entwicklungen, wie unterstützt man auch gerade die Menschen, die besonders darauf angewiesen sind, dass sie sich zumindest darüber Gedanken machen. Und auch Arbeitsminister Hubertus Heil hat das ja beispielsweise gerade heute im Bundestag nochmal mit Blick auf die Rentendebatte angekündigt, wo es ja den Vorwurf gibt, dass die Rentner eben nicht von den Energierabatten profitieren, die die sonstigen Steuerzahler bekommen, dass man sich über all diese Fragen noch mal Gedanken machen will. Also zumindest geht es an dieser Koalition nicht vorbei, wohl wissend, dass ja auch ihr Wohl und Wehe davon abhängt, wie sie in dieser Situation umgeht und wie sie den Bürgern bei Bedarf unter die Arme greift.
Ja, das klingt sehr positiv, finde ich, zum Abschluss, weil da wird ja dann wohl einiges noch passieren müssen wahrscheinlich und das wird natürlich noch viele Diskussionen erfordern. Und einen Punkt haben wir noch gar nicht genannt, aber ich glaube, das ist dann schon wieder ein ganz neues Thema, das man dann aufmachen würde. Aber auch dieser Transformationsprozess in Richtung Nachhaltigkeit, der wird natürlich unglaublich viele Ressourcen kosten, auch Energiekosten. Und das wird natürlich auch preistreibend wirken, da müssen wir uns nichts vormachen. Also das heißt, die nächsten Jahre wird diese Inflation in irgendeiner Form relativ hoch bleiben. Vielleicht nicht auf dem Stand von jetzt, aber ich gehe davon aus, dass sie deutlich über den 2% liegt, die ja die Europäische Zentralbank ansieht als stabile Preise.
Das sollte jetzt auch kein allgemeines Lob der Regierungsarbeit sein, sondern nur darauf hindeuten, dass man sich hier mit den Fragen beschäftigt. Aber das war jetzt zumindest Folge 257 von unserem Politik-Podcast aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Wie immer gibt es bestimmt Fragen, Anregungen, Hinweise. Wir sitzen hier nur zu dritt. Unsere Köpfe oder unsere Gedanken sind auch beschränkt und wir nehmen solche Anregungen und Hinweise immer gerne entgegen. Gerne per Mail an politikpodcast@deutschlandradio.de. Das ist die Mailadresse dafür. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Runde hier aus dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio.